Klöster sind nicht nur isolierte Orte des Betens und der Kontemplation. Sie haben auch ihre Umgebung geprägt und die dort lebenden Menschen und das über Jahrhunderte. Besonders bedeutsam die vielen Klöster des Rheinlands, die deutsche und europäische Klostergeschichte geschrieben haben. In Köln haben besonders viele Klostergemeinschaften und Stifte ein Zuhause gefunden und deswegen ist der dritte Band der Reihe Nordrheinisches Klosterbuch einzig und allein der Domstadt gewidmet. Dr. Joachim Oepen, stellvertretender Leiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln, ist einer der Autoren und Mitherausgeber des Klosterbuchs. Hallo Herr Oepen, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Wenn wir Band 3 der Reihe Nordrheinisches Klosterbuch über die Klöster und Stifte in Köln aufschlagen, was können wir da nachlesen?
In Köln hat es mehr als 70 Klöster und Stifte gegeben, die in der Zeit von mindestens dem 8. Jahrhundert nach Christus, vielleicht auch schon früher, bis eben 1802, bis zur Aufhebung der meisten Klöster unter Napoleon, also fast 1000 Jahre bestanden haben. Und das ist natürlich eine ganz einmalige, dichte Klosterlandschaft. Man kann wirklich sagen, europaweit einmalig. Und diese Klosterlandschaft und Stiftslandschaft wird also im Band 3 des Nordrheinischen Klosterbuches beschrieben. Es handelt sich um ein Lexikon im Grunde genommen, wo die einzelnen Institutionen dann nach einem sehr strengen Gliederungsschema einzelne Punkte abgehandelt werden. Also es ist kein Lesebuch, keine Geschichten werden da erzählt, aber eben ein Band mit einer sehr hohen Informationsdichte und erstmals der Versuch, überhaupt diese Klosterlandschaft umfassend zu beschreiben.
Dann tauchen wir doch mal ein in die Geschichte. Was war denn an Köln so attraktiv für die spirituellen Gemeinschaften?
Im Grunde genommen müsste man die Frage umdrehen sozusagen, nämlich wieso hat die Stadt erst durch die geistlichen Institutionen, durch diese geistlichen Gemeinschaften überhaupt erst Bedeutung erlangt?
Okay.
Das steht dann in einem wechselseitigen Verhältnis. Wenn wir über das heilige Köln, bis heute bekanntes Attribut, sprechen, über die Sancta Colonia, dann hängt das etwa ganz viel zusammen mit der Anwesenheit von Reliquien in den Kirchen. Häufig eben von solchen Stiften und Klöstern. Und das bringt erst diese Heiligkeit der Stadt hervor. Andererseits war Köln eben ein Zentralort, auch wirtschaftlich gesehen von den Verkehrswegen, sodass es von daher auch wiederum attraktiv war für viele geistliche Gemeinschaften, sich hier anzusiedeln, die dann im gesamten Rheinland und teilweise auch darüber hinaus Besitz gehabt haben, sodass dann die Erträge aus diesen Besitzungen nach Köln oft geflossen sind. Da haben Sie ein schönes Beispiel, wie sich das, also Stadt und Kirche, Kirchenlandschaft, wie die sich so gegenseitig, wie das so miteinander kommunizierende Röhren sozusagen sind.
Welche besonderen Klöster und Ordensgemeinschaften waren es denn dann, die in Köln Zuflucht gesucht haben?
Auch hier könnte man sagen, es gibt eigentlich keine besonderen Klöster und Ordensgemeinschaften, die hier Zuflucht gesucht haben, sondern diese sehr dichte Klosterlandschaft kommt eben auch darin zum Ausdruck, dass eben fast alle Orden der Christenheit in Köln irgendwie vertreten waren und fast alle Formen dann auch des geistlichen Gemeinschaftslebens. Wir reden also hier über 40 verschiedene Orden. Da könnte man jetzt einzelne herauspicken, wie etwa die Jesuiten, die dann in nachreformatorischer Zeit hier ihre, wohl wahrscheinlich mit die wichtigste Niederlassung im damaligen Deutschen Reich gehabt haben, oder die Dominikaner, die hier, Stichwort Albertus Magnus, die hier ihre früheste Niederlassung gehabt haben. Es gibt daneben in Köln sehr weit verbreitet, also zahlenmäßig Beginen-Niederlassungen, die eben dann meist, also es sind ja Gemeinschaften von religiös lebenden Frauen, die kein Gelübde abgelegt haben, meistens kleinere Konvente, und ganz viele dieser Beginen-Niederlassungen, das fängt so im 12., 13. Jahrhundert fängt das an, werden dann zum Ende des Mittelalters zu Klöstern umgewandelt. Die bekommen also dann eine Klosterregel, Weil sie, ja, letztlich, wenn man sie auch unter Kontrolle ein Stück weit bringen möchte.
Okay.
Oder es gibt so eine Gemeinschaft etwa wie auch ursprünglich im Beginnenkonvent, das Kloster St. Maria Magdalena am Eigelstein war, das ist gar kein großes Kloster. Und da ist eigentlich so das Besondere, dass sich dieses Kloster dann spätestens im 15. Jahrhundert gewidmet hat der Aufnahme von ja, gefallenen Mädchen, also sprich Prostituierten, die dann nach sündigem Leben ein Leben in Buße verbringen wollten oder sollten. Hört sich heute alles sehr fromm an, aber zum einen hat man es da mit dem Großstadtphänomen der Prostitution zu tun und naja, letztlich auch modern gesprochen mit einem Stück weit Sozialfürsorge. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Eigentümlichkeiten, Besonderheiten. Da könnten wir also lange in die mehr als 700 Seiten Klosterbuch einsteigen.
Ich wollte gerade sagen, dafür ist das Buch dann da. Wir machen ja nur einen kurzen Überblick. Irgendwann, Herr Oepen, war ja Schluss mit der lebendigen Klosterkultur auch in Köln. Der Grund: Napoleons Einmarsch in das Rheinland und die Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Gibt es noch Zeugnisse in Köln von den untergegangenen Klöstern?
Ja, jede Menge. Also wir sitzen hier gerade gegenüber von einem Zeugnis, nämlich dem Kölner Dom. Auch hier war ja eine geistliche Gemeinschaft angesiedelt, das Domstift, als die wichtigste sicherlich Kölner geistliche Gemeinschaft. Dann ganz wichtig, dass eben vor allem die Stiftskirche, die bedeutenden Stiftskirchen, dass die dann eben umgewandelt wurden in Pfarrkirchen. Und das sind ja im Wesentlichen unsere heutigen romanischen Kirchen in der Kölner Innenstadt. Interessanterweise, die Kirchen sind erhalten geblieben. Die Konventsgebäude drumherum sind größtenteils verschwunden. Sie haben noch etwa in St. Pantaleon so eine Anmutung von dem Klosterbezirk mit der Mauer drumherum oder in St. Severin den Kreuzgang. Also das sind noch so Relikte. Darüber hinaus haben wir natürlich ganz viele Relikte noch, ja, bis heute, auch das eben ein Aspekt des Klosterbuches, dass man eigentlich ganz häufig sieht, ja, wie funktioniert eigentlich die Stadt bis heute. Also etwa die Ursulinenschule, hervorgegangen aus dem Konvent der Ursulinen. Oder wenn Sie gleich nach Feierabend, naja, heute ist Sonntag, im Olivandenhof einkaufen gehen. Das ist das Grundstück des Franziskanerklosters Ad Olivas. Also da haben wir bis in den Namen hinein, wirkt da was nach. Oder etwa die Kölner Wolkenburg, heute Restaurant, kann man Hochzeiten feiern, Sitz des Kölner Männergesangvereins. Ist der Sitz des Benediktinerinnenklosters St. Mauritius. Auch weitestgehend hier noch die Klosteranlage erhalten. Viele kennen vielleicht auch noch die Post an den Dominikanern. Das war früher die Hauptpost. Das ist genau das Grundstück des Dominikanerklosters. Da ist dann als Nachfolgebebauung dann eben eine Senioreneinrichtung hingekommen. Oder vielleicht nicht für jeden so interessant, das Finanzamt Köln-Altstadt, Michaelstraße, Ecke, nein, Entschuldigung, Friedrichstraße, Ecke Weidenbach, das ist exakt das Grundstück des Klosters St. Michael. Und Säkularisation heißt ja, dass das Kirchengut enteignet wird und in staatliche Hände übergeht. Naja, das Grundstück wurde dann staatlich und deswegen hat der Staat dann später auf diesem Grundstück das heutige Finanzamt gebaut.
Sehr interessant. Und das alles zu finden im dritten Band in der Reihe Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Und das erzählt von Klöstern, Stiften und geistlichen Gemeinschaften in Köln von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert. Es ist ein wissenschaftliches Grundlagenbuch, das haben Sie auch nochmal deutlich gemacht, mit vielen Details, erschienen beim Verlag Franz Schmidt in Siegburg. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.